Deutschlandfunk, Medias Res.
Zuerst aber ordnen wir ein, was Journalismus und soziale Netzwerke beitragen können zum Umgang mit dem neuen Coronavirus hierzulande und global. Zuerst mal zu der Rolle der sozialen Medien. Einschätzen kann die sehr gut der Wissenschaftsjournalist und Diplombiologe Volker Stollertz. Willkommen im Studio.
Ja. Schön, dass ich da sein kann.
Sie arbeiten in Köln im Netzwerk Science Media Center. Das ist eine Schnittstelle zwischen Journalismus und wissenschaftlicher Expertise. Also als eine gemeinnützige GmbH wurden Sie gegründet, weil oft eben Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien gehypt oder schlecht eingeordnet wurden. Oder gerade bei Medizinthemen Texte falsche, vorher nicht erfüllbare Hoffnungen weckten. Hunderte Journalisten sind beim Science Media Center registriert. Wie viel aktuell?
So ungefähr 850.
Ja, und die erhalten kostenfreie Recherche-Aussendungen eben auch aktuell zum Coronavirus. Volker Stollertz, was geht da gerade ab bei den sozialen Medien in Sachen Coronavirus? Ihr Blick darauf.
Ja, in den sozialen Medien verbreiten sich natürlich Gerüchte viel schneller als Wahrheiten oder sicheres Wissen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Und ich glaube, selbst die großen Plattformen, die Weltgesundheitsorganisationen versuchen ja auch schon aktiv gegenzusteuern, was aber schwierig ist in einer Zeit, wo praktisch auch die Wissenschaft durch die digitale Öffentlichkeit, die sie unmittelbar herstellt, also neue Erkenntnisse werden unmittelbar veröffentlicht und werden dann weltweit sichtbar. Und das kann dazu führen, dass irgendwelche Menschen, die diese Berichte lesen, sie missverstehen. Ich gebe ein schönes Beispiel. Am Wochenende wurde auf einem sogenannten Preprint-Server, also wo Wissenschaftler einfach Artikel hochladen können, ohne Begutachtung, ohne Qualitätskontrolle, haben indische Wissenschaftler die These formuliert, dass der Virus, der sozusagen in China entstanden ist, irgendeine Anteil von HIV in deinem Genom trägt. Das wurde von Wissenschaftlern innerhalb von Stunden eigentlich zerlegt und das Paper dann auch nach 2 Tagen zurückgezogen. Aber in den sozialen Medien wirbelt sozusagen weiter diese Hypothese umher. Und das ist halt ein Problem, dass sozusagen dann, selbst dann, wenn Informationen falsifiziert wurden durch Qualitätsfilter, sie praktisch in den sozialen Medien über die Verbreitung von Menschen, die denken, das ist eine relevante Information, einfach sich viral weiterverbreiten können.
Naja, das ist ja so eine Art Parallele dann, die auftritt. Also medizinisch wird von einer Pandemie gesprochen und da sprechen Sie auch von einer Informationsflut jetzt zumindest?
Ja, ich glaube, das Problem für Journalisten ist natürlich, zum Beispiel die Wissenschaft liefert jetzt pro Tag 10, 15 wissenschaftliche Paper alleine. Die muss man erstmal verdauen, lesen, verstehen. Also das heißt, es ist erstmal eine Informationsflut. Und in der Informationsflut, die Perlen von den vielen schlechten, Schlechtqualität, schlecht gemachten Studien zu trennen, auch für Journalisten, ist ja erstmal extrem voraussetzungsreich. Wenn die Information so viel ist, dann erhöht das ja die Suchkosten für die richtige Information und die wichtige Information. Ich glaube, das ist ein Dilemma, was jetzt gerade in so akuten Seuchenlagen, wenn wahnsinnig viele Informationen gleichzeitig verarbeitet werden müssen, für die Experten, aber auch für die Journalisten und teilweise aus Quellen stammen, so wie zum Beispiel jetzt China, wo es ja der Fall ist, wo man nicht hundertprozentig sicher sein, ob all die Informationen, die Videos und das, was man da sieht vor Ort, ob das nicht durch irgendwelche Zensoren auch geschönt, gefälscht, verändert oder eben irreführend ist.
Jetzt müssen wir ja nicht nur Social Media Bashing machen, wenn Sie das vergleichen, vielleicht mit einer Pandemie, Schweinegrippe oder so etwas, 10 Jahre her, sowas. Das Tempo und welche Leistung, welche Chance schlummert denn vielleicht auch im Social Media Wesen?
Naja, also erstmal würde ich sagen, durch die Digitalisierung auch der Wissenschaft, jetzt im Vergleich Coronavirus noch Schweinegrippe, ist es ja ganz einfach so, wenn wir diese Digitalisierung der wissenschaftlichen Kommunikation nicht hätten, dann wüssten wir noch gar nicht, dass es einen Ausbruch gibt. Also ich glaube, das ist jetzt Anfang Dezember bis Ende Januar und am 7. Januar waren ja schon die ersten Informationen über das Virus verfügbar. Das muss man sich mal vorstellen. Nach einem Monat weiß die Welt, dass es sozusagen einen neuen Erreger gibt, der wird charakterisiert. Was eben leider dann nicht so klar ist, ist, wie gefährlich er wird. Also wir haben etwas Neues, was sich rasch verbreitet, aber was wir natürlich nicht sagen können und was die Experten auch nicht sagen können, ist, wie gefährlich er ist. Und diese Parallelität, dass also die Expertise digital verfügbar wird, aber sozusagen die Prognostik nicht hinterherkommt, das schafft dann halt einerseits Chancen in sozialen Medien, schneller zu reagieren, aber auch durch Risiken, dass halt Dinge, die allgemein öffentlich werden, und das ist ja nur der Fall, also auch alle wissenschaftlichen Journals veröffentlichen jetzt alle wissenschaftlichen Paper unmittelbar für das globale Publikum. Aber nicht jeder kann halt ein wissenschaftliches Paper lesen, verstehen. Und dadurch, glaube ich schon, ist die Möglichkeit da, und das ist zum ersten Mal in dieser Dimension, das war bei der Schweinegrippe mit den sozialen Medien noch nicht so da, dass halt wirklich durch virale Verbreitung von Falschinformationen oder falsch verstandenen Informationen dann auch praktisch Dynamiken in Gang kommen, die wiederum für Journalisten schwierig sind, weil die müssen das ja dann sozusagen irgendwie wieder filtern und die Spreu vom Weizen trennen.
Wie machen Sie das? Sie schreiben, im Schnitt haben Sie so eine Absagequote, wenn Sie Wissenschaftler anfragen, stellvertretend für Regionalzeitungsredakteure und so weiter, Absagequote von nur 10%, wie ist es bei Corona?
Ja, Corona ist ein interessanter Fall. Wir haben in Deutschland jetzt gerade aktuell eine extreme Expertenverknappung, weil wir nur 5, 6 Experten haben, die wirklich wissenschaftlich an der Front arbeiten. Herr Drosten ist ja auch schon hier im Programm gewesen. Also da gibt es ganz wenig Leute, die das sozusagen kompetent beurteilen können. Und da ist auch für uns sozusagen das gar nicht so einfach, trotz guter Kontakte die Kollegen dann immer sozusagen an den Start zu kriegen. Aber wenn sie das nicht tun, also wenn die richtigen Experten nicht sprechen, dann ist natürlich die Gefahr, dass sich sogenannte falsche Experten oder selbsternannte Experten zu Wort melden. Und bei der Schweinegrippe haben wir das ganz konkret erlebt. Da war irgendwann diese Kritik an dem Impfstoff, der ist irgendwie riskant oder der ist nicht so sinnvoll. Und dann waren selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk teilweise tauchten Impfkritiker auf, die da auch teilweise recht steile Thesen vertreten haben. Und die würden unter normalen Umständen in öffentlich-rechtlichen Medien oder auch in Zeitungen gar nicht auftauchen. Und das war damals so richtig so eine Zeit lang so ein Zusammenbruch der Expertenselektion, sage ich mal. Und den haben wir im Moment, finde ich, jetzt bei der Coronavirus-Berichterstattung nicht. Also ich finde, die Kollegen machen das eigentlich gut. Die richtigen und wichtigen Experten äußern sich öffentlich und auch mit, wie ich finde, mit einem verständlichen Ton. Und wir versuchen natürlich auch immer an den entscheidenden Punkten, wo große Unsicherheit herrscht, dann wiederum Experten halt auch sozusagen für die Journalisten aufzubereiten.
Das sagt Volker Stollautz vom Kölner Netzwerk für Wissenschaftsjournalismus Science Media Center. Danke für den Besuch im Studio.